Deutschlandfunk. Der Tag.
Seit gestern ist also Schwarz-Rot zurück in Berlin. Allerdings natürlich nicht im Bund, sondern im Land. Aber von schwerer Geburt zu sprechen, das ist, glaube ich, noch untertrieben. 3 Wahlgänge hat es gebraucht, bis Kai Wegner wirklich regierender Bürgermeister geworden ist. Und die Frage, ob es am Ende die Hilfe der AfD brauchte, um das Bündnis über die Ziellinie zu schubsen, die ist weiter offen. Fakt ist, die Berliner SPD ist offensichtlich gespalten. Der Abgeordnete Lars Rauchfuß hat bei uns im DLF heute schon mehr oder weniger den Rücktritt von Franziska Giffey und Raed Saleh gefordert.
Ich glaube, dass wir innerhalb der SPD Dinge aufzuarbeiten haben, die möglicherweise letzten Endes zu einer anderen Landesspitze führen müssen, weil ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo politische Verantwortung für die letzten 2 Jahre übernommen werden muss. Ich will nicht orakeln, wer möglicherweise dann dieses Verfahren führt, aber ich glaube, dass die bisherigen Landesvorsitzenden die Kraft nicht mehr haben.
Die Lage in Berlin ist natürlich gleich Thema und wir reden über Schulden. Genauer die Schuldenregeln der EU. Die sollen nämlich nach dem Willen der Kommission gelockert werden. Die meisten Länder sind dafür und Deutschland ist dagegen. Finanzminister Christian Lindner.
Es braucht noch deutliche Anpassungen, um aus dem Vorschlag wirklich verlässliche, transparente und verbindliche Regeln zu machen.
Oder anders gesagt, das, was ihr da plant, das ist mit uns aber sowas von nicht zu machen. Die FDP gerade in ihrer Paraderolle auf EU-Ebene. Was wäre denn zu machen? Auch darüber sprechen wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Philipp May. Hi.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Berlins neuer regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, gestern beim Amtseid. Aber die Frage ist, ob selbst Gott doch noch irgendwas ausrichten kann, wenn eine Koalition so brüchig in eine Amtszeit geht wie diese schwarz-rote Koalition. Rekapitulieren wir noch mal kurz, was da gestern im Abgeordnetenhaus bei Wegners Wahl passiert ist. Erster Wahlgang. Keine Mehrheit, nur 71 Stimmen, 15 Stimmen weniger als die Koalition hat. Dann zweiter Wahlgang, wieder keine Mehrheit, diesmal 79 Stimmen. Und erst im dritten Wahlgang dann tatsächlich die 86 Stimmen, die Schwarz-Rot theoretisch auch hat. Aber die AfD behauptet, sie hätte im dritten Wahlgang auch für Wegner gestimmt. Muss nicht stimmen, wirft aber natürlich viele Fragen auf. Und deswegen ist unser Berliner Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht jetzt in der Leitung. Hallo Sebastian.
Hallo Philipp.
Seid ihr da in Berlin noch auf Stimmensuche?
Ja, jetzt ganz aktuell. Und es ist jetzt, das können wir ja ruhig sagen, 2:30 am Freitag. Ganz aktuell bin ich wieder am Rechnen und am Stimmensuchen. Denn die AfD hat eine Pressemitteilung jetzt gerade geschickt, in der sie entgegen dem Prinzip der Geheimhaltung der Wahl genau auflistet, welche AfD-Abgeordneten für Wegner gestimmt haben. Um jegliche weitere Spekulation zu beenden, schreiben die, geben sie also bekannt die folgenden Namen der AfD-Abgeordneten, die ihre Stimme Kai Wegner gegeben haben und die sich auch einverstanden erklärt haben, diesen Namen bekannt zu geben. Die Namen selbst sind jetzt nicht so wichtig. Es sind, halte ich fest, 10.
Oh, krass.
Wenn das stimmt, das kann kein Mensch überprüfen.
Ja, ja.
Das kann stimmen, das kann nicht stimmen. Wenn das stimmt, dann würde das bedeuten, dass 10 von 86 Stimmen aus der AfD kamen und dass Kai Wegner ohne die AfD nicht gewählt worden wäre.
Okay.
Also du siehst, ich bin immer noch mächtig am Zählen und vielleicht nicht das letzte Mal.
Ja, das glaube ich. Gab es denn im Umkehrschluss auch Abgeordnete aus der Koalition, also entweder CDU oder SPD, die gesagt haben, nein, wir haben im dritten Wahlgang auch nicht für Kai Wegner gestimmt? Und die halten sich wahrscheinlich sicher bedeckt, ja.
Die halten sich bedeckt und die werden auch den Teufel tun, das öffentlich zu machen. Das ist ja das Wesen der geheimen Wahl. Ich habe gestern im Abgeordnetenhaus mal geguckt nach dem dritten Wahlgang, wer da alles so klatscht. Und ich musste mich ein bisschen rüberrecken da über die Balustrade, um zu gucken, wie das in der SPD-Fraktion ist. Da sah ich aber nur Applaus, auch von Seiten der SPD. Das heißt, die in der SPD, die nicht mit Wegner gestimmt haben, möglicherweise auch im dritten Wahlgang noch, wir wissen es ja nicht, die haben sich dann getarnt, indem sie geklatscht haben. Ich habe aber auch gesehen, dass bei der AfD eben auch einige geklatscht haben. Vielleicht haben die wirklich Wegner gewählt. Aber es soll ja möglicherweise auch Dissidenten in der CDU gegeben haben. Das alles ist nicht so ganz klar.
Ja, was auf jeden Fall wir sagen können, es wird jetzt für die nächsten 3,5 Jahre, vorausgesetzt die Legislaturperiode, beziehungsweise vorausgesetzt die Koalition hält jetzt, wird es eine ziemlich große Unsicherheit geben, dass man nicht so genau weiß, ob Kai Wegner bei seinen Vorhaben eigentlich wirklich eine Mehrheit hinter sich hat oder nicht?
Das könnte so sein. Es könnte aber auch so sein, dass das sozusagen jetzt ein Warnschuss war derer, die schlecht abgeschnitten haben bei der Verteilung der Posten in dieser neuen Koalition und dass das ein Warnschuss war von denen, die ihre Idee, nämlich eine rot-rot-grüne Koalition fortzusetzen innerhalb der SPD, dass die sich jetzt zu Wort melden wollten und einfach mal gehört werden wollten. Es kann auch sein, dass diese Leute einfach die Verhältnisse in der SPD verändern wollen. Es kann sein, dass sie beim Parteitag am 26. Mai, Landesparteitag, Herrn Reitz-Halleh, der auch Fraktionsvorsitzender ist, und Franziska Giffey, die Co-Vorsitzende, abwählen wollen und da andere Verhältnisse in der Partei schaffen wollen. Das ist alles möglich. Wir wissen es noch nicht. Eigentlich finde ich, Philipp, es ist so, innerhalb dieser Koalition, CDU und SPD, ist man sich so nah, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es da große inhaltliche Differenzen gibt. Das sind jetzt sozusagen rückwärtsgewandte Intrigen, die hier aufbrechen. Aber es sind nicht wirklich politische Differenzen. Die waren groß zur Zeit von Rot-Grün-Rot. Die sind jetzt eigentlich dann nicht mehr so groß.
Okay, da schauen wir auch noch drauf. Wenn wir jetzt an Intrigen denken, dann denken wir natürlich vor allem an die SPD. Aber du hast es auch schon angedeutet. Es könnte ja auch sein, dass aus den Reihen der CDU einige der Dissidenten kommen. Hat mich überrascht. Die müssen ja eigentlich total glücklich sein, dass sie jetzt zum ersten Mal den Bürgermeister stellen. Warum wird das zumindest für nicht abwegig gehalten, dass es auch so sein kann?
Ja, das hat sogar Kai Wegner selbst bestätigt, indirekt, gestern in einem Statement, dass es Vermutungen gibt, dass innerhalb der CDU auch Dissidenten im Abgeordnetenhaus sitzen, die möglicherweise dann auch gegen ihn gestimmt haben. Also es gibt meines Wissens eine Fraktion innerhalb der CDU oder eine Gruppe von Abgeordneten innerhalb der CDU Berlin, die aus dem Osten stammen und die sozusagen dieser Westberliner Pflanze Kai Wegner aus welchen Gründen auch immer nicht so sehr den Erfolg wünschen und gönnen. Das ist aber eine reine Vermutung. Ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß das nicht sicher. Es gibt aber natürlich in jeder Partei das Phänomen, dass der Parteifreund nicht immer der beste Freund ist und dass man der Parteifreundin oder dem Parteifreund gern auch mal schadet und dass man, wie gesagt, Rechnungen begleicht, gerade wenn man so im Rampenlicht steht, wie das gestern der Fall ist.
Also schauen wir auf die SPD, die ja ganz offensichtlich mittig gespalten ist, wenn überhaupt. Du hast jetzt auch noch mal gerade gesagt, eigentlich sind die gar nicht so weit weg voneinander, Union und SPD, jetzt zumindest. Dennoch sind die ideologischen Gräben natürlich tief. War dieses Projekt GroKo als Juniorpartner auf einmal, nachdem man jahrelang regiert hat, dann doch eher das Privatprojekt von Franziska Giffey und Reitz-Halleh, der jetzt Fraktionsvorsitzender wird?
Den Eindruck hat man. Das ist natürlich empfindlich, auch für so eine ganze Partei, dass man jetzt gewissermaßen freiwillig das Rote Rathaus einfach abgibt und das Rote Rathaus der CDU übergibt und dass dann so eine profilierte Politikerin wie Franziska Giffey sich auf so einen ganz normalen Senatorenposten begibt. Vor kurzem ist sie noch Bundesministerin gewesen. Also man könnte das auch ein Kleben an der Macht bezeichnen. Und deshalb gab es ja, das hat sich ja in der Diskussion um den Mitgliederentscheid der SPD, da ist ja die Basis befragt worden, wollt ihr die Koalition mit der CDU? Da hat sich das ja gezeigt, dass fast die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte der SPD-Mitglieder lieber in die Opposition gehen wollen. Sozusagen lieber ehrenhaft in die Opposition als Juniorpartner an der Seite der CDU regieren. Und das kratzt offenbar so ein bisschen am sozialdemokratischen Ego von einigen. Und das ist vielleicht der Grund, warum diese destruktiven Kräfte sich da gestern so mobilisiert haben, wie das der Fall gewesen ist.
Wobei, wenn man Franziska Giffey das Kleben an der Macht attestiert, um jetzt mal eine Lanze auch für sie zu brechen, sie hätte ja auch mit Rot-Rot-Grün als regierende Bürgermeisterin weiter regieren können. Also insofern tritt sie ja schon einen Schritt zurück. Warum scheint ihr das irgendwie keiner abzunehmen, so wirklich?
Also sie tritt einen Schritt zurück, ja, das ist richtig. Aber sie hat natürlich mit der Option für die neue Koalition auch etwas Konsequentes getan. Sie hat gesagt, darauf hat sie immer wieder nach der Wahl Mitte Februar bestanden, die Berlinerinnen und Berliner wollen eine Veränderung, wollen einen Wechsel. Wir können nicht einfach so weitermachen. Und das ist etwas, falls du dich erinnerst, Philipp, was damals wirklich auf der Hand lag. Also wenn plötzlich die CDU ihr Ergebnis fast verdoppelt bei 28% liegt und die SPD nur noch bei 18, dann kann die SPD schlecht einfach sagen, wir machen so weiter, stellen weiterhin den regierenden Bürgermeister oder die regierende Bürgermeisterin und Grüne und Linke und SPD regieren so weiter. Das ist etwas, was sozusagen eine Ignoranz gewesen wäre gegenüber dem Wahlergebnis. Insofern muss ich sagen, konnte ich Giffeys Position, wir müssen was verändern in der Stadt, verstehen.
Okay, ja. Aber warum wird ihr das dann nicht zugute gehalten?
Das wird ihr natürlich von denen nicht zugute gehalten, die im Abgeordnetenhaus gern weiter zusammengearbeitet hätten mit Grünen und Linken.
Ja.
Und das sind Leute, die in ihrer Partei offenkundig fast die Hälfte der Sitze besetzen. Es haben von 34 Sozialdemokraten 15 im ersten Wahlgang, möglicherweise waren es 15 Sozialdemokraten, es könnte sein, gegen Wegner gestimmt. Das heißt, genau wie die Mitgliedschaft der SPD in Berlin ist auch die Abgeordnetenschaft einfach gespalten und Frau Giffey vertritt faktisch nur die Hälfte der SPD-Mitglieder in Berlin.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob in der Partei der Aufstand droht. Kevin Kühner hat ja mittlerweile auch sein Missfallen ausgedrückt, mehr oder weniger offen gegen diese schwarz-rote Koalition. Ist natürlich eine sehr wichtige Figur in der Berliner SPD. Und gerade heute Mittag bei uns hat der Abgeordnete Lars Rauchfuß, Kreisvorsitzender Tempelhof-Schöneberg, ein GroKo-Gegner, das hier bei uns gesagt.
Ich höre vor allen Dingen, dass man nicht mehr bereit ist, einen Weg so weiterzugehen, der dazu führt, dass wir im Grunde in knapp 2 Jahren 2 Wahlschlappen erlitten haben, bisherige Koalitionspartner verprellt haben, die Partei im Grunde durch Mitgliedervotum gespalten haben, ohne Not das Rote Rathaus abgegeben haben und auch den Staat im Parlament vergeigt haben. Also dafür wird irgendjemand persönliche Verantwortung übernehmen müssen und irgendjemand kann ja an der Stelle nur die Landesspitze der SPD sein.
Da, also das ist ja eigentlich eine ziemlich unverklausulierte Rücktrittsaufforderung an.
Sehr deutlich von Lars Rauchfuß. Ja. Er hat ja gesagt dann auch, es ist an der Zeit, politische Verantwortung zu übernehmen, ganz eindeutig in Richtung Franziska Giffey und Raed Saleh. Das ist schon möglich, dass bei dem Parteitag am 26. Mai die beiden tatsächlich dann in der Konsequenz abgewählt werden. Und es kann sein, dass das den Gegnern innerhalb der SPD-Fraktion dann auch reicht und dass sie danach bereit sind zu kooperieren. Das ist ein denkbares Modell. Die sind ja auch nicht ganz dumm. Sie wissen ja, wie eine Demokratie funktioniert und dass eine stabile Regierung nur möglich ist, wenn man sich auf Dauer zu einer Koalition zusammentut, die dann auch verlässlich arbeitet. Das könnte sein, dass ihnen sozusagen, dass da Satisfaktion passiert ist, wenn die beiden abgewählt werden. Und das ist ja das, was auch die Berliner Jusos gefordert haben, nämlich die Trennung von Amt und Mandat. Ja. Wenn also Wirtschaftssenatorin Giffey im Amt bleibt, dann bitte soll sie wenigstens nicht mehr Landesvorsitzende bleiben. Und im Übrigen Raed Saleh, der Fraktionsvorsitzende und Co-Parteichef im Land, ist einer, der als der große Strippenzieher gilt, aber er ist deshalb natürlich nicht weniger verhasst bei denen, die bei seinen Strippen sozusagen nicht gut davongekommen sind bei seinem Strippenziehen. Und das weiß ich auch aus Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der SPD-Basis. Raed Saleh ist nicht nur beliebt. Okay. Also es könnte sein, am 26. Mai werden die beiden abgewählt.
Okay, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das würde dann noch nicht heißen, dass diese Koalition, die gerade erst angefangen hat, dann auch schon wieder am Ende ist. Die wissen auch, das müssen sie jetzt durchziehen, die nächsten 3,5 Jahre.
Das könnte ich mir vorstellen, dass sie sozusagen das politische Opfer fordern, aber das heißt nicht, dass die Koalition dann drauf geht bei.
Sebastian Engelbrecht, danke dir für deine Einschätzung.
Gerne.
Maximal 3% Staatsverschuldung pro Jahr bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt und eine Gesamtverschuldung von maximal 60%. Das sind die Regeln, die sich die EU-Staaten gegeben haben in den 90ern im Zuge der Euro-Einführung, maßgeblich auf Betreiben von Deutschland, auf das der Euro zumindest einigermaßen so stabil wird wie die gute alte D-Mark.
Klar ist, eine gemeinsame Währung souveräner Staaten lebt vom Vertrauen. Und das Vertrauen in eine Vertragsgemeinschaft kann nur erreicht und gewährleistet werden, wenn es klare Regeln für alle gibt.
Theo Weigel, der deutsche Finanzminister unter Kohl von damals. Und diese klaren Regeln für alle, die sind aus seiner Sicht und aus Sicht seines Nachfolgers Christian Lindner offenbar in Gefahr. Denn die EU-Kommission will die Schuldenregeln reformieren. Gerade treffen sich die EU-Finanzminister in Schweden und da möglicherweise in der Kantine, ich weiß nicht so genau, aber ich höre Gläser klappern. Da erreiche ich jetzt
Pressezentrum.
Viel Kaffee wird da wahrscheinlich getrunken. Da erreiche ich meinen Kollegen Holger Beckmann. Im ARD-Studio Brüssel ist er Experte für Finanzthemen. Hallo Holger.
Hallo Philipp, grüß dich.
Du, schauen wir erstmal ganz kurz in die Vergangenheit bis zur Finanzkrise in Griechenland 2010. Wie lief es denn bis dahin mit den Schulden der EU-Länder?
Einigermaßen rund, kann man sagen, wobei nicht ganz rund. Und das ist ganz bemerkenswert, weil tatsächlich schon damals es Länder gegeben hat, die es mit diesen Regeln nicht so genau genommen haben, auch nicht so genau nehmen wollten. Und bemerkenswerterweise gehörte zu diesen Ländern im Grunde quasi als erstes Deutschland. Das war noch die Regierung von Gerhard Schröder. Und da ging es um das deutsche Staatsdefizit, das nämlich damals schon zu hoch war. Und da drohte Brüssel Deutschland, der Bundesregierung, mit einem blauen Brief, also sozusagen dem ersten Schritt, bevor dann ein sogenanntes Defizitverfahren eröffnet wird gegen ein Land, in diesem Fall in Deutschland, weil man eben sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und Schröder hat damals diesen bekannten Satz von sich gegeben: Was interessiert mich denn eigentlich ein blauer Brief aus Brüssel? Das alles hatte er mit Frankreich abgesprochen. Da war die Position mit der Haushaltsdisziplin, das ist ja schön und gut, aber es darf nicht so weit gehen, dass dadurch die Wachstumsdynamik, die wirtschaftliche, abgewürgt wird. So, und da hatten wir schon zwei große Länder, die eigentlich gesagt haben, wir haben die Regeln, aber im Zweifel ist was anderes wichtiger. Und damit war im Grunde für andere auch die Sache klar. Tür und Tor waren geöffnet, es damit nicht allzu genau zu nehmen.
Das heißt, die sind damit durchgekommen, schlicht und ergreifend.
Die sind in der Tat damit durchgekommen. Dann hat man auch nicht mehr so genau hingeschaut. Und dann, du hast es angesprochen, die Finanzkrise 2008, die dann in die Schuldenkrise mündete, die hat dann erst so richtig offenbar werden lassen, was wirklich passieren kann, wenn Staatsschulden völlig aus dem Ruder laufen, wie es im Falle Griechenlands geschehen ist. Danach hat man sich dann beeilt, verschiedene Korrekturmechanismen auf den Weg zu bringen, um in solchen Fällen schneller eingreifen zu können, möglichst das Geld auch der Steuerzahler irgendwie zu schonen bei diesen Milliarden- und Abermilliarden schweren Rettungsaktionen. Nur an den Regeln zum Stabilitätspakt bzw. an ihrer Durchsetzung hat man wenig verändert.
Und wo du es gerade ansprichst, Griechenland, das Land war ja quasi bankrott. Was hat man dann mit Griechenland gemacht?
Ja, man hat die umfangreichen Rettungsmaßnahmen gezogen, den europäischen Stabilitätsmechanismus. Im Grunde genommen gab es viel, viel Unterstützung, tatsächlich finanzieller Art, aus den anderen EU-Staaten. Spezielle Fonds wurden aufgelegt. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat auch mitgeholfen. Dann gab es diese damals sehr bekannt gewordene Troika, auch EU-IWF beispielsweise, die dann wirklich immer in Griechenland geguckt haben. Und natürlich auch aus der Europäischen Zentralbank. Ist das da jetzt besser? Geht das in die richtige Richtung? Was muss man noch an staatlichen Ausgaben kürzen, damit tatsächlich dieser Schuldenberg nicht noch größer wird? Und am Ende ist Griechenland ja tatsächlich mit einem blauen Auge aus dieser Krise rausgekommen, hat den Euro sogar behalten, obwohl der damalige deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble Griechenland tatsächlich gerne aus dem Euro rausgeschmissen hätte. Ich sag's mal wirklich so ganz deutlich. Da hat sich dann aber der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aus Luxemburg erheblich in den Weg gestellt und gesagt, wir müssen eine andere Lösung finden. Die hat man dann auch gefunden. Von Angela Merkel ist dieser Satz in Erinnerung: Scheitert der Euro, scheitert Europa. Also da stand wirklich alles spitz auf Knopf. Man hat gesehen, das passiert, wenn die Staatsschulden wirklich eine Grenze überschreiten, die man nicht mehr zurückholen kann. Und seitdem dachte man eigentlich, man hätte etwas gelernt. Aber wir haben gesehen, diese Defizitregeln, diese Schuldenregeln, auch und gerade in der Corona-Krise, wurden nicht mehr wirklich ernst genommen und werden im Grunde von vielen Staaten in der Europäischen Union seit Jahren gerissen.
Dann springen wir mal direkt in die Corona-Zeit. Da wurden dann auch aufgrund dieser gigantischen Hilfsprogramme, die dann europaweit aufgelegt werden mussten, wurden die Schuldenregeln ja ausgesetzt, wenn ich mich recht entsinne.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Die wurden ausgesetzt, gleich schon am Anfang der Pandemie. Damals war die Argumentation der Europäischen Kommission: Wir müssen jetzt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, viel, viel Geld in die Hand zu nehmen, um die ökonomischen Folgen dieser Corona-Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Dazu wurde ja, du hast das angedeutet, dann dieser Corona-Rettungsfonds, so nannte man den, diese knapp 800 Milliarden, Dieses Geld, das gemeinsam mit europäischen Schulden finanziert wurde, erstmals in der Geschichte der EU, das war etwas völlig Neues und was dann verteilt wurde nach einem bestimmten Schlüssel an die von Corona besonders betroffenen Staaten. Also da hat man wirklich massiv Deficit Spending, also Staatsverschuldung, Schuldenpolitik betrieben, um das Schlimmste zu verhindern, hat auch funktioniert. Nur jetzt ist eben eine genau andere Situation. Damals war die Inflation ganz niedrig, jetzt haben wir eine hohe Inflation und jetzt muss es eigentlich den anderen Weg gehen. Die Schuldenberge müssen abgebaut werden, um die Inflation irgendwie im Zaum zu halten. Die EZB hat die Zinsen massiv erhöht. Und jetzt müsste es eigentlich an der Zeit sein, dass tatsächlich alle Staaten bereit sind, die Schulden zu reduzieren. Nur da kommt ein kleines anderes Problem, die Zukunftsaufgabe, nämlich irgendwie den Klimaschutz zu realisieren. Und das wird schwierig.
Also zwei sich widerstreitende Interessen bzw. Ziele. Und jetzt sagt die EU-Kommission, die Regeln von damals sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen Reformen. Was ist genau geplant?
Die EU-Kommission möchte im Grunde an diesen beiden Grenzwerten, ich nenne die mal so, nämlich diese 60% Schuldenstand gemessen an der Wirtschaftsleistung eines Landes und 3% jährliches Haushaltsdefizit, ebenfalls gemessen an der Wirtschaftsleistung. Diese Größen möchte sie lassen, aber sie möchte dann für jedes einzelne EU-Land einen Schuldenabbauplan festlegen, individuell ausgearbeitet und dann den jeweiligen Hauptstädten dort zwischen 4 und 7 Jahre Zeit geben, um in einem bestimmten Maße die Schulden zu reduzieren. Wichtig aber, am Ende müssen die Schulden reduziert werden und auf lange und mittlere Sicht sollen diese Grenzwerte eingehalten werden. Nur man muss ehrlicherweise sagen, das dürfte eine ziemlich intensive Arbeit werden, das für jedes Land zu machen. Das dürfte auch sehr viel Zeit kosten. Und ob man dann wirklich ganz genau kontrolliert, welche Fortschritte da gemacht werden und vor allem, und das denke ich ist entscheidender, ob bei zu wenig Fortschritten Sanktionen drohen, Defizitverfahren, das ist eine völlig offene Frage. Und solange es keine wirklichen Konsequenzen gibt für diejenigen, die beim Schuldenabbau zögern, zu langsam sind, solange wird das zahnlos bleiben. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das größte Problem daran.
Und was sagen die Befürworter? Warum ist das wichtig?
Die Befürworter sagen natürlich, wir brauchen, und das ist auch korrekt, eine Schuldenregelung, die sich den Realitäten stellt, die also sieht, dass in den Corona-Jahren vor allen Dingen viele Staaten, Italien gehört dazu, Frankreich gehört auch dazu beispielsweise, in Spanien ist es schwierig, so hohe Schulden angehäuft haben, dass die jetzt natürlich nicht alles daran setzen können, diese Schuldenberge zu reduzieren, weil das ihre Wirtschaftskraft erheblich schmälern würde, möglicherweise auch Arbeitslosigkeit bedeuten würde. Also man braucht da wirklich für jeden so etwas wie einen angepassten Plan. Aber am Ende muss es natürlich auch auf eine Weise transparent sein. Und am Ende, noch einmal, muss sichergestellt werden, dass die Schuldenlast wirklich sinkt. Und insofern sind beide Ziele wichtig. Nicht das miteinander zu vereinbaren, wird die große Aufgabe sein. Und da ist die Diskussion jetzt ja wirklich eröffnet worden. Man muss aber dazu sagen, diese sehr kritische Haltung, die wir aus Deutschland derzeit erleben, die hat in den restlichen EU-Staaten eigentlich niemand. Jedenfalls äußert sie niemand so deutlich, selbst die Niederländer nicht, die eigentlich auch sehr für stabile Haushalte sind, oder die Skandinavier. Und da sieht man, so ganz in die falsche Richtung geht der Kommissionsvorschlag offensichtlich doch nicht. Man muss wahrscheinlich noch ein bisschen daran feilen.
Ah, wo du die kritische Haltung von Deutschland angesprochen hast, ich habe ja noch einen O-Ton von Christian Lindner liegen. Können wir mal hören, was er genau sagt.
Niemand darf sich einem Missverständnis hingeben, dass die Zustimmung der Bundesregierung automatisch gesichert ist. Wir stimmen nur Regeln zu, die wirklich einen verlässlichen Pfad zu geringeren Schulden und stabilen Staatsfinanzen dann auch bringen werden.
Das hat er im ZDF gesagt. Das klingt so, als wäre das ein ziemlich dickes Brett, Christian Lindner zu überzeugen. Wir wissen ja gerade, wie hartleibig die FDP auf EU-Ebene sein kann. Stichwort Verbrennerverbot.
Das kann man wohl sagen. Also es ist in der Tat eine für viele Europäer in den vergangenen Monaten beinahe schmerzlich gemachte Erfahrung, dass die Zustimmung Deutschlands nicht einfach zu haben ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Also da hat Lindner wieder sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihm das ist. Wobei man natürlich auch weiß, dass die Grünen nicht nur im Europaparlament, sondern auch in der Bundesregierung in Berlin schon wissen, dass möglicherweise diese sehr kritische Sichtweise nicht die ist, die in Europa derzeit gut verfängt. Aber Christian Lindner ist da einfach im Moment derjenige, der zumindest was das angeht, das Sagen hat und die Richtung bestimmt. Und das macht er ziemlich deutlich, das muss man so sagen.
So, jetzt nehme ich noch mal eine Phrase in den Mund, die ihr in Brüssel ganz gut kennt. Kompromissmaschine EU. Wie wird denn der Streit gelöst? Wahrscheinlich nicht heute hinter den Kulissen in Stockholm, nehme ich an.
Nein, heute nicht und wahrscheinlich auch morgen nicht und möglicherweise auch nicht bis zum Jahresende und nicht mal bis zum Amtsende dieser Kommission. Das hören wir ja auch schon, weil das eben so schwierig ist. Und dann ist die Position, ja im Grunde, wir haben ja Regeln, dahin kehren wir zurück. Also diese alten Stabilitätsregeln, die werden wieder eingeführt.
Ende und dann wieder gerissen.
Treten die wieder in Kraft und dann werden sie wieder gerissen. Und man kann sagen, dann geht alles so weiter wie gewöhnt. Nämlich viele Staaten halten sich nicht dran, es gibt keine Konsequenzen, irgendwie geht es so weiter. Aber ich denke, und da hast du völlig recht, am Ende wird ein europäischer Kompromiss dabei herauskommen, der alle Seiten berücksichtigt. Und vielleicht ändert das ja tatsächlich auch gar nicht so viel, denn selbst wenn da neue Regeln festgelegt werden, ist noch keineswegs sicher, dass die dann eingehalten werden, wenn es nämlich weiterhin wie bisher keine Sanktionen gibt, wird mal davon ausgehen, dass es genauso läuft.
Na Holger, dann würde ich ja sagen, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das ist das erste Mal bei uns im Podcast. Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Alles Gute dir weiterhin. Bis dann.
Euch auch. Viel Spaß. Ciao.
Silvia Engels war die Redakteurin dieser Folge. Und ich bin Philipp May. Wenn Sie etwas schreiben möchten, dann am besten an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören, sagen wir. Ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.